Martins Blind Facts. Fakten und Geschichten aus der Blindenwelt.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, und damit schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge, gleichzeitig zur ersten Folge von Artins Blind Facts im Jahr 2020. Und natürlich wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr alles erreichen könnt, was ihr euch so vorstellt. Kennt ihr das noch, wenn man an seine Kindheitstage zurückdenkt? Und da wird einem ja auch so richtig bewusst, wie sehr man sich entwickelt hat, beziehungsweise welche Interessen man früher verfolgt hat und welche man jetzt verfolgt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich Teil eines Jugendchors war in meiner Schulzeit, dass ich bei Veranstaltungen aufgetreten bin, Klavier gespielt habe und Gedichte vorgetragen habe. Eines Tages war es dann so, dass ich von einem Mann angesprochen wurde, der sehr begeistert war von meinem, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Talent und der mir dann etwas vorschlug, nämlich bei einem Projekt mitzumachen, einem Hörbuch von einer gewissen Sabriel ten Berken. Ja, Sabriel ten Berken ist eine blinde Frau, die aus Deutschland kommt, die aber ja in China und Indien Entwicklungshilfe leistet. Und damals eben hatte sie auch mehrere Bücher schon geschrieben. Eins von diesen Büchern wollte sie dann als Hörbuch rausbringen, nämlich das siebte Jahr. Und ich sollte bei diesem Buch eben mitsprechen. Ja, ich war natürlich sehr, sehr erstaunt, dass ich dafür auserwählt wurde und ein Freund noch weiter von mir. Wir beide fuhren dann nach Berlin ins Tonstudio von Lübe Audio und nahmen dort an zwei Tagen unsere Rollen auf als chinesische Jungen. Ich spielte einen Tenzin, und damit ihr euch jetzt nochmal ein Bild machen könnt, wie das Ganze klang, Artin im Jahr 2007, da war ich gerade mal 12 Jahre alt, das könnt ihr jetzt nochmal ganz kurz hören. Wir hören mal kurz rein in meine Rolle als Tenzin beim siebten Jahr von Sabriel ten Berken.
Ich bin in einer kleinen, dunklen Hütte groß geworden, die nur aus einem einzigen Raum bestand. Dort lebte ich mit meiner Mutter, meinen Großeltern und meinem jüngeren Bruder. Mein Vater hatte uns ein paar Möbel und einen Momotopf zur Zubereitung von Teigtaschen dagelassen. Betten gab es jedoch nicht. Wir schliefen auf dünnen Matten, die wir abends auf dem Lehmboden ausrollten.
Oh mein Gott, ja, da klang ich ja noch wirklich ganz jung, wenn ich mir das jetzt nochmal so anhöre. Wahnsinn! Und ich bin aber auch gleichzeitig sehr stolz, dass ich die Gelegenheit hatte, bei dem Hörbuch mitzusprechen. Und vielen Dank, Sabriel, dass du mir damals doch mal diese Möglichkeit gegeben hast. Um Sabriel wird es heute gehen in meinem Podcast. Sabriel ist in Indien aktuell, leistet Entwicklungshilfe, wie gesagt, hat in Deutschland die Schule besucht, das Gymnasium in Marburg für Blinde, die Blista, und ist uns jetzt zugeschaltet aus Indien. Sabriel, schön, dass du da bist und danke schon mal, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte nach der Schule ins Ausland, um Entwicklungshilfe zu leisten?
Ja, ich bin in der Blister zur Schule gegangen und wir haben uns da alle sehr, sehr wohl gefühlt. Es war eine Komfortzone und wir wollten, glaube ich, gar nicht so gerne raus. Und deswegen war es eigentlich fast wie ein großer Schock, als unser Ethik- und Deutschlehrer irgendwann mal in die Klasse kam und meinte, gibt es ein Leben nach dem Abitur? Und bis dahin habe ich mir nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen wollen über meine Zukunft. Wir haben uns zu wohl gefühlt. Es gab mal eine Berufsberaterin, die mir aufgrund meiner Noten in diesen oder anderen Fächern gesagt hat, also du könntest Jura studieren oder Psychologie oder vielleicht auch Programmierung. Und das hat mich alles nicht so wirklich berührt. Und damals, als unser Ethik- und Deutschlehrer in die Klasse gekommen ist, da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht und habe gedacht, so, was will ich eigentlich wirklich? Was macht mir Spaß? Was sind diese Dinge, die mich herausfordern? Und da habe ich gedacht, ich möchte raus aus Deutschland. Ich möchte selber entscheiden können, was ich mache und was ich nicht mache. Ich möchte auch selber, ich möchte alleine reisen. Ich habe mich auch für Sprachen interessiert, obwohl ich nie besonders gut war in Sprachen, aber das ist mir auch egal gewesen. Ich wollte gerne in anderen Sprachen mich ausdrücken können oder kommunizieren können. Und ich wollte Abenteuer. Das war ganz wichtig für mich. Also ich bin eine leidenschaftliche Reiterin, aber eine wilde Reiterin, also draußen in der Natur. Ich mag die Natur sehr gerne. Ich bin gerne immer Kajak gefahren und habe sehr gerne irgendwas mit der Natur zu tun gehabt. Und ich wollte gerne schreiben und irgendetwas Positives auf die Beine stellen. Und das waren so die Beweggründe, die mich dann dazu geführt haben, mit dem Gedanken zu spielen, zunächst einmal mit dem Gedanken zu spielen, in die Entwicklungshilfe zu gehen. Und dann habe ich das versucht. Ich habe mich mit Entwicklungshilfeorganisationen auseinandergesetzt, wie das Rote Kreuz oder auch Caritas. Und verständlicherweise haben die natürlich zunächst einmal mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, also wir arbeiten in sehr gefährlichen Regionen, das wird keine Versicherung auf sich nehmen, wer soll denn die Verantwortung tragen? Und damals habe ich gedacht, naja, wenn die das nicht wollen, dann muss ich irgendwie auf eigene Faust das auf die Beine stellen und ich muss selber eine Organisation gründen und mich selbst ins Ausland schicken.
Und das ist dir auch gelungen. Du bist ja schon viel rumgekommen. Das letzte Mal, als ich von dir gehört habe, warst du in Tibet, das war 2007. Da hatte ich bei deinem Hörbuch Das siebte Jahr mitgesprochen, als ein chinesischer Junge. Wie hast du das Leben in Tibet wahrgenommen? Wie war das so?
Ja, ich habe ja Tibetologie studiert und habe die Brailleschrift für das Tibetische entwickelt und bin natürlich ein bisschen mit Vorwissen und Vorerfahrung nach Tibet gegangen. Allerdings, das, was man studiert, das bringt einem letztendlich gar nicht so viel. Was ich erlebt habe, war sehr, sehr unterschiedlich. Zunächst einmal habe ich sehr viel Abenteuer gefunden. Also das, was ich gesucht habe, habe ich auf jeden Fall auch gefunden. Ich habe sehr viel sehr interessierte Menschen angetroffen, lokale Menschen. Ich glaube, dass die Lokalen, selbst die Behörden, mir gegenüber sehr viel aufgeschlossener waren als am Anfang noch die deutschen Behörden. Nachher waren die deutschen Behörden auch sehr hilfreich und sehr förderlich, aber ganz am Anfang war das nicht unbedingt der Fall. Da gab es doch sehr viele Vorurteile. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich sehr gut mit Kindern arbeiten kann. Das hätte ich eigentlich erstmal nicht gedacht. Also vor allem mit blinden Kindern, das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und ich habe natürlich genau die richtigen Leute getroffen. Zum Beispiel Paul, meinen Lebensgefährten, der heute auch noch mein Lebensgefährte ist und der ähnliche Visionen verfolgt hat. Und wir haben unsere beiden Visionen zusammengetan und zusammengemischt und sind ein sehr gutes Team geworden für viele, viele Jahre. Und das war ein großer Glücksfall.
Das ist sehr, sehr bewundernswert, wie du das alles geschafft hast. Jetzt würde ich mal ganz gern auf Tibet nochmal eingehen. Wie leben blinde Menschen in Tibet? Ist das genauso wie hier in Deutschland oder ist das anders?
Ja, also man muss dann vielleicht auch sagen, bevor wir da waren oder nachdem wir da waren. Also es hat sich doch einiges geändert jetzt in den letzten 20 Jahren. Das war ja schon vor 20 Jahren. Ja, blinde Menschen hatten eben keinen guten Stand. Blindheit wird als Strafe gesehen für etwas, was man im vorherigen Leben getan hat. Und deswegen werden Blinde auch nicht unbedingt freiwillig in die Gesellschaft integriert. Der Inklusionsgedanke besteht überhaupt nicht. Wir haben ganz klar gemerkt, dass blinde Menschen auch selber über Blindheit eher das Gefühl haben, Blindheit ist nicht etwas, worauf man, ich würde nicht sagen stolz sein kann, aber mit dem man umgehen kann und mit dem man etwas machen kann in der Welt. Also wir haben ganz klar gemerkt, dass blind sein oder alleine schon das Wort blind als Schimpfwort gebraucht wurde und das war schon sehr, ja, sehr erschütternd. Viele Blinde sind eingesperrt gewesen. Wir haben viele, viele Kinder aus den Häusern geholt. Die waren zum Teil noch nie aus ihrem Haus oder sogar aus ihrem Dorf rausgekommen. Und das hat uns schon sehr traurig gemacht, muss ich sagen. Einige Blinde, die haben nur gesessen oder gelegen. Die konnten kaum laufen und sind dadurch natürlich nicht nur blind gewesen, sondern auch körperlich geschädigt gewesen. Wir haben auch blinde Kinder getroffen, die auf der Straße waren und die eben auf der Straße gebettelt haben. Es gibt ein Wort, das heißt blinder Bettler, das bedeutet aber auch gleichzeitig blinder Dummkopf. Und und das zeigt eigentlich, wie die Gesellschaft über Blindheit gedacht hat. Blindheit für die Menschen da ist eben die größte Strafe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Man hat auch geglaubt, dass Blinde Mörder waren in einem früheren Leben. Und man hat eben uns alle auch als Mörder beschimpft. Zum Glück sind die Kinder bei uns so auch groß geworden, dass sie diese Beschimpfung oder diesen Fluch eigentlich nicht persönlich genommen haben, sondern auch mit Humor das Ganze ertragen haben.
Okay, verstehe. Du bist aktuell jetzt in Indien. Warum bist du denn von Tibet weggezogen damals?
Naja, also dieses ganze Tibet-Abenteuer war für mich und für Paul zeitbegrenzt. Wir wussten, dass wir irgendwann mal gehen wollten. Wir hatten uns 5 Jahre überlegt. Wir sind dann letztendlich 12 oder bis 19 Jahre da geblieben. Also Paul war noch länger da. Wir wussten, dass wir nicht ewig bleiben können, weil natürlich auch viele NGOs, also gerade diese Nichtregierungsorganisationen, irgendwann mal auch des Landes verwiesen wurden. Und wir haben uns damals schon Anfang 2002, 2003 haben wir uns überlegt, wir möchten gerne, dass das Blinden-Schulprojekt, aber auch die Farm, wir hatten ja auch eine Trainingsfarm damals, dass all diese Projekte mit diesen vielen Ausbildungsstätten irgendwann mal in die Hände von unseren blinden Schülern übergehen sollte. Und damals haben wir schon angefangen, also wirklich massiv zu überlegen, was kann man tun, damit diese Kinder die richtige Ausbildung bekommen, also das richtige Leadership Training bekommen und selber ihre eigenen Projekte aus unseren Projekten machen können. Also sie müssen es ja nicht unbedingt genauso machen, wie wir es geplant hatten, sondern es ging uns darum, dass sie in der Lage sind, die eigene Vision daraus zu basteln sozusagen und ihre eigene Vision dazu zu verfolgen. Und das war so damals unsere Idee. Wir hatten uns dann nach Trainingszentren umgesehen für Sozialvisionäre oder für Menschen, die irgendwie soziale Projekte auf die Beine stellen, und das gab es nicht. Und dann haben wir gedacht, warum nicht eine Ausbildungsstätte gründen, irgendwo zentral in der Welt, in der Menschen, die eine Idee haben, eine soziale Idee, ein soziales Projekt auf die Beine stellen wollen, zunächst einmal richtig in allen Dingen ausgebildet werden, was sie brauchen, um dieses soziale Projekt umzusetzen, in die Realität umzusetzen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, was hätten wir denn eigentlich gebraucht, um das viel besser machen zu können. Wir haben nämlich sehr viele Fehler gemacht. Wir sind sehr viel gegen Wände gerannt. Wir haben mal aufgestellt, was wir alles gut gemacht haben und was wir alles nicht so gut gemacht haben. Und die guten Punkte oder die Punkte, die für uns positiv waren, das waren vielleicht 4 oder 5. Das war, dass wir kommunizieren können, dass wir keine Angst vor großem Publikum haben, dass wir auch Macher sind, dass wir nicht einfach nur reden, sondern es wirklich auch tun. Dass wir reliable sind, also dass wir, wie sagt man, dass man sich auf uns verlassen kann. Ja, das sind so die Punkte, die uns geholfen haben, dass wir dieses Projekt gut auf die Beine stellen konnten. Aber dann daneben gab es ganz, ganz viel, was wir einfach falsch gemacht haben und was wir nicht wirklich gut gemacht haben. Also zum Beispiel, wir hatten überhaupt keine Ahnung vom Fundraising. Was bedeutet das eigentlich, Gelder zu fragen für ein Projekt? Und da erstmal drauf zu kommen, was sind diese ganzen Pitfalls oder was sind die ganzen Fallen, in die man reinsteigen könnte? Und genau da hätten wir einfach unheimlich gerne Hilfe gehabt und auch Hilfe gebraucht. Und damals haben wir uns überlegt, warum nicht ein Zentrum auf die Beine stellen für Menschen, die eine soziale Vision haben, die ein Projekt auf die Beine stellen wollen und die eben lernen wollen, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, und dann, wo soll das sein? Bestimmt nicht in Tibet. Tibet ist hoch oben. Nicht jeder kommt mit der Höhe klar. Es ist auch vielleicht nicht ganz gesund für viele Menschen. Also viele Menschen kriegen da einen Höhenkoller. Dann ist es politisch natürlich auch nicht so ganz einfach. Das kann man sich vielleicht vorstellen von dem, was man so kennt, von China und von Tibet. Und so haben wir uns überlegt, wir wollen irgendwo sein in der Welt, wo es ein zentraler Ort, wo man schnell hinkommen kann. Auch ein Ort, der ein bisschen wärmer ist. Wir hatten manchmal in Tibet minus 20 bis minus 40 Grad. Wir wollten gerne, auch persönlich wollten wir gerne sehr viel Wasser haben. Wir sind beide Wasserratten, wollten Boot fahren, wir wollten frisches Gemüse und frisches Obst ständig irgendwie um uns haben. Und und es sollte eben auf jeden Fall ein Ort sein, der nicht jetzt in Europa oder in Amerika liegt, sondern wo auch Entwicklung notwendig ist und auch offensichtlich notwendig ist, aber trotzdem eine Region, die so gesund ist, sodass die Leute nicht irgendwie ständig an Malaria dahin siechen. Und da haben wir uns dann gedacht, warum nicht der Süden Indiens? Also Kerala, das ist hier ganz im Süden Indiens, ist also fast an der Südspitze von Indien. Wenn man sich die indische Halbinsel mal so vorstellt, dann ist das auf der linken unteren Seite. Und es ist tropisch. Man kennt ja so dieses Wort, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Oder diesen Begriff, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Und das ist genau Kerala. Kerala ist eben da, wo der Pfeffer wächst. Es ist so das Spice Gate für Indien. Es werden hier die ganzen Gewürze hergestellt oder die ganzen Gewürze gepflanzt und geerntet. Also Kardamom kommt aus Kerala, dann Pfeffer natürlich, viel Chili, Vanille und alle möglichen Gewürze werden hier gepflanzt und auch exportiert. Gibt sehr guten Kaffee, sehr guten Tee. Und es ist sehr grün und es ist sehr viel Wasser. Also es gibt überall Wasser. Natürlich das Meer ist direkt hier vor der Haustür, oder nicht vor der Haustür, aber 5 Kilometer in Luftlinie entfernt. Und wir haben unseren Campus hier direkt an einem See, an einem wunderschönen Frischwassersee. Nicht zu weit weg von der Stadt, aber eben weit genug, damit wir Ruhe haben und damit wir uns total auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Also praktisch die Realisierung der sozialen Projekte der vielen, vielen Menschen, die hier hinkommen.
Okay, ja, sehr, sehr cool. Dein Projekt, was du jetzt aktuell hast, heißt Kantari. Was macht Kantari genau? Kannst du dazu was erklären?
Ja, also zunächst einmal vielleicht zum Namen. Kantari wird geschrieben Kanthari. Kantari ist eine kleine Chili. Und diese Chili ist sehr, sehr klein und sehr scharf. Und sie ist so scharf, dass man sie, viele können sie kaum essen. Allerdings ist sie auch gesund. Also hat sehr viel Vitamin C und senkt den Blutdruck und ist sehr förderlich für Blutreinigung zum Beispiel. Aber auch macht dich unheimlich wach. Und ich habe irgendwann mal in diese Chili gebissen und bin also hochgesprungen wie so ein Fisch aus dem Wasser und habe gedacht, oh Gott, was ist das denn? Und sofort bekommst du erstmal Adrenalin und Schweiß rinnt dir über das ganze Gesicht. Ja, und für uns ist eigentlich diese Chili ein Symbol. Ein Symbol für jemanden, der zunächst einmal harmlos aussehen mag, der vielleicht klein aussehen mag, aber der es absolut in sich hat. Und wir sagen immer, eine kleine Chili mit einer großen Wirkung. Und so sehen wir eben die Social Change Makers auch. Sie sind vielleicht von der Außensicht oder offiziell oder nee, von der offensichtlichen Wahrnehmung her, sind sie vielleicht erstmal klein, nicht besonders wirkungsvoll, und wenn man dann aber dahinter guckt, dann dann sieht man, wie viel sie erreichen können und wie viel oder was sie alles erreichen können. Das Interessante bei dieser Chili ist auch, dass diese Kantari nicht pflanzbar ist. Ich kann sie also nicht selber pflanzen, sondern sie wird durch Vögel gepflanzt und deswegen heißt sie auch Bird's Eye Chili. Und meistens findet man sie in irgendwelchen Hintergärten, an Feldwegen, in Waldrändern und überall da, wo man sie zunächst einmal nicht vermutet. Also in den, wir sagen immer auf Englisch, in den Margins of Society, also in den Randgebieten der Gesellschaft. Und genau da finden wir eben unsere Sozialvisionäre auch. Also wir glauben nicht, dass jemand, der unbedingt einen Harvard-Degree hat, mehr prädestiniert ist, dafür ein gutes soziales Projekt auf die Beine zu stellen. Das kann passieren, aber das Harvard-Degree oder dieses Harvard-Degree muss nicht unbedingt dafür zuständig sein, dass es auch wirklich klappt. Wir glauben also, dass Menschen, die etwas überlebt haben, die eine Krise bewältigt haben, die ja in der Lage sind, mit den schwierigsten Verhältnissen umgehen zu können, dass die wahrscheinlich viel, viel besser noch in der Lage sind, große Träume zu verwirklichen und eben auch gar keine Angst zu haben. Warum nicht? Weil sie nichts zu verlieren haben. Sie können ohne weiteres ein Risiko eingehen. Es gibt niemanden, der irgendetwas Großes von ihnen erwartet. Und daher ist alles, was sie tun, ein Plus. Und das macht einen natürlich auch locker und entspannt, an große Ereignisse heranzugehen. Weil was kann man denn verlieren? Man kann eigentlich nichts verlieren, außer seine eigene Würde. Und darauf kann man achten. Der zweite Faktor, was ganz wichtig war für uns, ist, dass diese Menschen aus diesen Randzonen der Gesellschaft nicht unbedingt immer everybody's darling sein müssen. Also sie müssen nicht immer gefallen. Sie können wirklich ihre eigene Meinung darstellen, ohne jetzt zu überlegen, mögen mich dann Leute noch oder mögen sie mich nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um eigene Ideen auch umsetzen zu können. Wenn ich immer daran denke, zu gefallen, wenn ich immer irgendwie mir überlege, oh Gott, wenn ich das jetzt tue oder das umsetze, dann mag mich vielleicht derjenige nicht oder der andere hat eine andere Expectation, dann wird es sehr, sehr schwierig, auch das wirklich zu tun, was man selber will. Nicht unbedingt everybody's darling sein zu müssen, ist eine gute Herausforderung, eigene Ziele auch umsetzen zu können. Der dritte Punkt, der für uns sehr wichtig ist, ist ethisch zu sein. Also nicht immer mit irgendwelchen Entschuldigungen zu kommen oder mit irgendwelchen Geschichten zu kommen oder vielleicht Flunkereien oder auch keine falschen Versprechungen zu machen. Oder ganz einfache Dinge wie rechtzeitig zu kommen. Also in Tibet haben wir immer gelernt, dass diejenigen, die rechtzeitig kommen, eigentlich viel, viel größere Möglichkeiten haben, auch zum Beispiel einen Job zu bekommen oder irgendwie eine bestimmte Ausschreibung zu bekommen. Also es ist so, dass die Chinesen, die Han-Chinesen, immer rechtzeitig waren. Und die Tibeter, die haben immer gerne erstmal den Buttertee getrunken und dann noch eine Pause und dann wieder einen Buttertee, bevor sie dann erstmal angefangen haben. Und dann, wer hat dann den Job bekommen oder wer hat die Ausschreibung bekommen? Das waren dann die Chinesen. Und so haben wir unsere Kinder eigentlich ein bisschen dazu gebracht, wirklich Termine einzuhalten oder auch Deadlines zu befolgen, rechtzeitig zu sein. Also es ist ein bisschen das, was man so als deutsche Werte ansieht, was ich irgendwie ein bisschen schaurig finde. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil man merkt doch diejenigen, die wirklich bestimmte Timelines auch einhalten können, die sind auch oftmals die Verlässlichen. Ja, das war für uns ganz, ganz wichtig. Dann eine andere Sache, die wichtig ist, ist, dass man Träume verfolgen kann. Wir haben in Tibet haben wir eine Traumfabrik gemacht mit den Kindern. Da haben wir zum Beispiel den Kindern, die unheimlich Angst vor ihrer eigenen Zukunft haben, haben wir genau das Gleiche gemacht wie mein Ethiklehrer damals. Wir haben dann gesagt, also wie sieht eure Zukunft aus? Was wollt ihr? Was wollt ihr nicht? Und damals war es dann so, dass die ganz kleinen Kinder schon überlegt haben, also ich möchte später ein Hotel besitzen oder ich möchte später eine Schule aufmachen oder einer hat gesagt, ich möchte Taxifahrer werden. Naja gut, dann wird er eben Taxifahrer. Also der Paul sagte immer, ja, wenn man sich die Taxifahrer in Lhasa anguckt, dann hat man das Gefühl, die sind alle blind. Und dann haben wir später nochmal die blinden Kinder gefragt, wie ist denn das mit deinem Taxifahrertraum? Hast du dir das nochmal durch den Kopf gehen lassen? Und dann hat er gesagt, ja, ich verstehe jetzt, ich kann nicht Taxifahrer werden, weil ich blind bin. Aber ich kann ein Taxiunternehmen gründen und leiten. Warum nicht? Ja, und das sind so Gedanken, wo ich sage, ja, man hat eben diese Möglichkeit oder man gibt ihnen diese Möglichkeit, groß zu träumen und diese großen Träume Schritt für Schritt auch in die Realität umzusetzen. Nun ist der niemals Taxiunternehmer geworden, aber der hat lange unsere Käserei geführt, ist auch nach Holland geflogen, hat da gelernt, wie man Käse macht. Hat sehr, sehr guten Käse machen können, hat jetzt ein kleines Restaurant und eine Massageklinik. Und der ist sehr erfolgreich. Und viele dieser Kinder sind sehr erfolgreich, weil sie immer auch gemerkt haben, dass wir an ihre Träume glauben. In Deutschland oder auch hier in Indien, das ist ganz oft so, dass man so auf den Teppich gesetzt wird und sagt, hey, komm mal runter, greif mal nicht nach den Sternen, das ist alles unrealistisch, sei mal realistisch, ne? Und das, davon haben wir uns sehr, sehr stark distanziert. Wir haben sie immer träumen lassen. Und der fünfte Punkt ist auch, dass wir sagen, wenn Menschen lernen, ihre Limitationen oder ihre Mängel nicht nur zu akzeptieren, sondern auch wirklich anzuerkennen als Möglichkeiten, einen Schritt höher zu gehen, dann ist eigentlich die Möglichkeit da, dass sie aus diesen Schwachpunkten oder aus diesen so-called, also wie sagt man, in Anführungsstrichen, Schwachpunkten eigentlich was ganz, ganz Großartiges machen können. Also ich sehe das so, dadurch, dass ich blind geworden bin, später ja, mit 12, ich habe gelernt, die Blindheit eigentlich nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich anzuerkennen als eine Möglichkeit, die mich nach vorne bringt. Ich habe viel weniger Optionen gehabt durch die Blindheit und dadurch konnte ich mich viel besser darauf konzentrieren oder darauf fokussieren, was ich wirklich kann. Also zum Beispiel, ich kann nicht Busfahrer werden, aber ich kann ein Institut leiten. Warum auch nicht? Dann leite ich lieber ein Institut, als dass ich Busfahrer werde. Ich war früher sehr viel schwächer im Telefonnummern merken oder Vokabeln, mir Vokabeln aneignen. Das hat sich unheimlich verbessert durch die Blindheit. Kommunikation hat sich verbessert, Problemlösung hat sich verbessert und natürlich auch die Imagination hat sich verbessert. Und ich kann mir dadurch, dass ich eben, dass für mich nichts offensichtlich ist, kann ich mir sehr viel Dinge sehr viel besser vorstellen. Ja, all diese Dinge sind wichtig, wenn man sich Menschen von den Randzonen der Gesellschaft anschaut, die alle irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben, sei es aus Menschen aus Kriegsgebieten, sei es Leute mit Behinderungen, sei es Leute, die wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden oder weil sie LGBTQ, also weil sie Lesben oder Schwule sind, sei es Menschen, die irgendwie aus umweltproblematischen Zonen kommen oder irgendwelche anderen Päckchen mitbringen aus der Schule, Anxiety, also Angst, Schulangst, Prüfungsangst und so weiter und so fort. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Themen auch, die wir hier bearbeiten. Es sind eben nicht nur Behinderungsthemen, sondern es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und die kommen eben hierhin, weil sie diese Päckchen überwunden haben, weil sie dieses Päckchen nicht nur tragen, sondern eigentlich auch mit Stolz tragen und sagen können, ja, das ist mir passiert und es bringt mich weiter. Und es bringt mich eben dazu, anderen die Straße etwas zu ebnen und es bringt mich dazu, die Gesellschaft auf meine Weise zu ändern. Und das lernen sie hier.
Jawohl. Ich bin beeindruckt. Meine nächste Frage geht dann so ein bisschen in die gesellschaftliche Richtung. Wo siehst du denn persönlich, Sabria, die Unterschiede, die gravierenden Unterschiede zwischen dem Leben als blinde Person in Deutschland und jetzt in Indien oder generell in Asien?
Ich sehe eigentlich zunächst einmal nicht so viele Unterschiede zwischen blinden Menschen, die in Deutschland leben oder in Indien. Ich glaube, gerade Deutschland und Indien gibt sich in vielen Bereichen nicht so viel. Im Positiven gibt es einen Unterschied. Im Positiven ist es so, dass Blinde natürlich in Deutschland sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Berufliche Möglichkeiten, es gibt eine größere Variation, es gibt auch bessere Schulen. Ich bin der Meinung, dass die Blister eine hervorragende Schule ist. Es gibt auch natürlich sehr viel mehr Hilfestellung, auch von der Regierung. Aber wenn man jetzt zum Thema Gesellschaft kommt oder zum Thema Familie, da würde ich sagen, da werden die Blinden in Deutschland wie aber auch in Indien gleichermaßen überbehütet. Und ich glaube, das ist in Deutschland genau wie in Indien immer noch diese Angst davor gibt, von sehenden Menschen auch mal loszulassen und von blinden Menschen auch mal Sachen auszuprobieren. Und man bleibt doch gerne in der Komfortzone. Ich kenne wenig Leute, die einfach mal ausbrechen aus dieser Komfortzone und mal was komplett anderes machen. Sich mal auszuprobieren. Wir haben so gut wie gar keine Anmeldungen. Ja, wir hatten jetzt zwei Anmeldungen oder zwei Kantaris aus Deutschland. Das ist ein bisschen schade, weil ich denke, es gibt auch ganz viele Probleme in Deutschland, die vielleicht von Blinden auch gemeistert werden können. Also dass zum Beispiel Blinde mal soziale Projekte auf die Beine stellen in Deutschland. Es muss ja nicht nur für Blinde sein, es kann ja auch was im Umweltbereich sein oder im Flüchtlingsbereich. Und da komme ich zu dem nächsten Punkt, ich finde, dass in Deutschland wie auch in Indien Menschen immer gerne bei ihren eigenen Leisten bleiben. Schuster, bleib bei deinen Leisten, das ist ein schönes Sprichwort in Deutsch. Und ich merke einfach, dass blinde Menschen gerne in diesem Fahrwasser, was gibt es für Blinde, was ist schon ausprobiert und wenig, hey, wir können doch mal was ganz Neues ausprobieren. Und das empfinde ich in Indien wie auch in Deutschland relativ ähnlich. Finde ich sehr schade, weil ich glaube, man kann eine ganze Menge mehr noch ausprobieren. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine neue Idee höre von Blinden, die irgendwas ganz, ganz Neues machen, dann bin ich der glücklichste Mensch eigentlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Blinde zum Beispiel mal sich für Sachen, oder nicht mal, aber wenn sich Blinde für Sachen engagieren, die nicht unbedingt immer nur mit blinden Themen zu tun haben. Also zum Beispiel Umwelt oder andere soziale Themen, Flüchtlingsthemen. Wenn das so ist, freue ich mich sehr. Ich würde gerne davon hören. Also wenn irgendein Hörer sagt, hey, ich mache dies oder ich mache jenes, ich engagiere mich in diesem Bereich oder in jenem Bereich, dann freue ich mich sehr und dann bin ich auch gerne bereit, auch das als Beispiele dann zu nehmen. Aber momentan denke ich, dass wir dass Blinde sehr in ihren eigenen Sud bleiben und unter sich bleiben. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich finde auch, dass die sehende Gesellschaft in Deutschland wie auch in Indien es schwierig oder sich selber das schwierig macht, Blinde zu integrieren. Now, jetzt habe ich dieses Problem mit dem Wort Inklusion. Ich benutze es eigentlich nicht besonders gerne. Das Wort Inklusion bedeutet eigentlich, dass die sehende Gesellschaft uns Blinde inkludiert, das heißt einschließt. Man findet das Wort Inklusion auch in der Mineralogie. Es bedeutet Einschluss. Und ich stelle mir auch immer gerne einen Bernstein vor. Und das ist genau das. Das ist Inklusion. Also ein Bernstein mit einer kleinen Mücke drin oder einem kleinen Blatt drin oder einem kleinen Insekt drin. Das sieht wunderschön aus, aber das Insekt kann sich eigentlich nicht besonders gut einbringen. Und ich habe das Gefühl, dass Inklusion zwar anders verstanden sein will, aber letztendlich genau das beinhaltet, was es bedeutet. Nämlich die Gesellschaft schließt generös, also diese Gesellschaft ist sehr freigebig und schließt den Blinden ein. Aber wie weit kann der Blinde sich eigentlich noch mit einbringen und die Gesellschaft eigentlich bereichern? Jetzt Integration zum Beispiel bedeutet Bereicherung und bedeutet Vervollkommnung. Und ich bin der Meinung, dass das das viel treffendere Wort ist oder der viel treffendere Begriff für eine gelungene Integration. Da geht es nämlich von beiden Seiten. Es geht da nämlich darum, wirklich etwas zu etwas anzubieten vom Blinden und von der sehenden Gesellschaft. Und diese beiden Angebote sozusagen vermischen sich und eine neue Gesellschaft entsteht. Das ist das, was ich gerne sehen möchte, sowohl in Deutschland als auch in Indien. Ich sehe es mehr in China und ich sehe es natürlich mehr in Tibet, da wo unsere Kinder groß geworden sind, und ich sehe es mittlerweile schon so, dass die Kinder sich absolut integrieren und eben nicht mehr wegzudenken sind. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, man muss einen Unterschied machen zu vor 20 Jahren und heute. Heute gehören diese Kinder zu wirklichen Contributors. Sie werden nicht mehr als Objekt von karitativen Maßnahmen gesehen, sondern sie sind Teilnehmer einer Gesellschaft und sie bieten etwas an. Sie bieten etwas an von sich, das die Gesellschaft bereichert. Und das ist für mich gelungene Integration. Das sehe ich in Deutschland so direkt noch nicht. Das gibt es in vielen Fällen hier und oder in manchen Fällen hier und da, aber auf großer Ebene fehlt mir das. Und in Indien eben ganz besonders.
Du hast jetzt auch mehrere Bücher schon geschrieben in deiner Laufbahn, in deiner Karriere als Gründerin von Kantari und auch früher schon. Was erwartet den Leser in deinen Büchern?
Zunächst einmal derjenige, der gerne ein bisschen Abenteuer hat, der wird bestimmt fündig. Also viel Abenteuer, viele menschlichen Abenteuer auch natürlich. Es gibt auch einige menschliche Abgründe, die wir erlebt haben. Also es sind natürlich Erlebnisberichte, es sind keine theoretischen Abhandlungen über Gesellschaft oder das Leben im Allgemeinen, sondern es sind eher Erlebnisberichte. Wie haben wir die Projekte aufgebaut? Was ist uns durch den Kopf gegangen? Was waren unsere Fallen, in die wir reingetappt sind? Was sind die vielen Schnörkel gewesen, durch die wir erstmal durchgehen mussten? Die ganzen Rollercoaster, die Achterbahnen, die wir hoch und runter fahren mussten. Ich denke, jemand, der zunächst einmal ganz normal Reiselust hat oder Abenteuerlust hat, der wird bestimmt fündig.
Jawohl. Sabrie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch.
Ja, klar.
Da kann man sehr drüber nachdenken, über das, was du gesagt hast. Und das hoffe ich natürlich, dass es auch für dich positiv weitergeht und dass du da weiter deinen Weg gehst. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Das war eine neue Folge von Artins Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf www.geilfm.de/podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt. Kontakt@geilfm.de.